Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Und am Mikrofon begrüßt Sie heute Joachim Scholl zu einer, ja, vielfach deutsch-französischen Sendung. Das garantiert unser Gast. Sie trägt die Beziehung schon im Namen. Geraldine Schwarz heißt die Journalistin, Dokumentarfilmerin und Autorin deutsch-französischer Herkunft. Und sie ist diesem Verhältnis Deutschland-Frankreich in ihrer Arbeit immer wieder nachgegangen, der Historie, den Konflikten, der Freundschaft aber auch. Am eindrucksvollsten in einem preisgekrönten Buch, das diesen ganzen Komplex in der Geschichte ihrer eigenen deutsch-französischen Familie spiegelt. 2018 wurde Geraldine Schwarz dafür mit dem Prix du Livre Européen, dem Preis des europäischen Buches, ausgezeichnet. Seit über 20 Jahren lebt Geraldine Schwarz in Berlin. Willkommen zu den Zwischentönen, Frau Schwarz.
Danke, guten Tag, Joachim Scholl.
Die Gedächtnislosen, Erinnerungen einer Europäerin, so heißt ihr Buch auf Deutsch. Und diese Erinnerungen, Frau Schwarz, sie werden unsere kommenden 90 Minuten bestimmen. Ich möchte gleich mit dieser beginnen. Im Juni 2004, da waren Sie als akkreditierte Journalistin in der Normandie bei den alljährlichen Feierlichkeiten zur Landung der Alliierten. Es war diesmal ein besonderer Jahrestag, 60 Jahre, rundes Jubiläum, aber auch zum ersten Mal überhaupt nahm ein deutscher Bundeskanzler daran teil, Gerhard Schröder. Sie sind an diesen Tagen dort auf zwei Deutschlands getroffen. Welche waren das?
Ja, also auf einer Seite hatte ich eigentlich das Glück, auch diese Feierlichkeiten darüber zu berichten. Das war für mich eine große Ehre. Ich war mit 25 Jahren aus Paris nach Berlin gezogen, um für die Agence France-Presse zu arbeiten und war sehr aufgeregt von den Kontrast schon zwischen den Städten Paris und Berlin. So ein bisschen wie die Schöne und das Biest. Und ich habe mich ein bisschen in das Biest Berlin verliebt, in dieser rauen Stadt, die eben im Gegensatz zu Paris ihre Wunden offenlegt und eben ihre Wunden der Geschichte. Und das hat mein Interesse für das Thema Vergangenheitsbewältigung geweckt. Und ich habe als Journalistin wirklich nach jeder Gelegenheit gesucht, um über dieses Thema berichten zu dürfen. Und so kam es dazu, dass ich eben im Jahre 2004 in die Normandie geschickt wurde, um über den Besuch von Gerhard Schröder zu berichten. Also die erste Teilnahme eines deutschen Kanzlers bei diesen Gedenkfeiern, das war schon ein Riesenerlebnis. Es war sehr emotional, auch für mich. Und ich war eigentlich von dieser positiven Nachricht überzeugt und auch davon überzeugt, dass sich auch in Deutschland vieles bewegt hatte und dass die Mehrheit der Bevölkerung natürlich sich über diese Einladung freut in Deutschland. Bis ich dann in diesem Rahmen in der Normandie auf eine Gruppe deutscher Senioren traf. Diese Senioren waren extra aus Nürnberg gekommen, um die Gräber von Familienmitgliedern zu besuchen, die in der Schlacht der Normandie 1944 gefallen waren. Und darunter gab es drei Schwestern, die hatten ihr junger Bruder Hans verloren. Er war damals 19. Und so fragte ich, ob ich vielleicht nicht die Gruppe auf den Friedhof begleiten dürfte. Das ist der große deutsche Friedhof in La Combe. Vielleicht kennen Sie diesen Friedhof, der ist eigentlich wunderschön. Es erinnert ein bisschen an einen großen Golfplatz. Und da sieht man Tausende von Grabplatten, die sich Reihe um Reihe unter großen Ahornbäume in der Weite verlieren. Und da sah ich meine Gruppe von deutschen Senioren, die sich vor einem Grab versammelt hatten. Und ich erschrak, als ich den Namen sah. Es war nämlich der Grab des SS-Hauptsturmführers Michael Wittmann, dem höchst dekorierten Panzerkommandanten Deutschlands. Das war damals in der Nazi-Zeit ein Held, weil er hatte, ich glaube, nicht weniger als 140 oder 130 Panzer in Staub und Asche verwandelt. Und 1944 starb er in der Normandie, sein Panzer wurde zerstört. Und ich weiß noch, auf diesem Grab flatterte so eine kleine schwarze Fahne mit einem weißen Schlüssel. Das ist das Symbol der Leibstandarte SS Adolf Hitler. Und während ich da wirklich so in Fassungslosigkeit erstarrte, fingen diese Senioren auch noch dazu an, im Chor ein deutsches Kriegslied zu singen. Und ich dachte, was kommt jetzt noch, während sie ihren Arm in die Höhe streckten? Gott sei Dank ist das nicht passiert und ich war ziemlich erleichtert, als es endlich vorbei war. Da fragte ich diese drei Schwestern, warum sie eigentlich oder ob sie überhaupt wussten, dass sie vor dem Grab eines SS-Hauptsturmführers Kriegslieder, also singen würden. Und sie antworteten, ja, unser Bruder war auch in der Waffen-SS. Was ändert das? Sie waren auch tapfere Soldaten und wir sind stolz drauf. Und in diesem Moment wurde mir eben klar, ja, dass diese Niederlage Deutschlands, die an diesem Tag als Befreiung gefeiert wurde und von allen, inklusive einem deutschen Kanzler, in den Augen dieser Senioren und bestimmt auch ein Teil der Deutschen keinesfalls ein Grund zu feiern war.
Wir werden auf diesen Konflikt noch öfter zu sprechen kommen in unseren 90 Minuten, Frau Schwarz. Sie schildern diese Szene in Ihrem Buch, Die Gedächtnislosen, und dafür sind Sie mittlerweile mehrfach ausgezeichnet worden. Es ist in 10 Sprachen übersetzt und jener Preis des europäischen Buches wurde Ihnen sogar in Brüssel verliehen und Sie haben vor dem Europäischen Parlament gesprochen. Was war denn das für ein Moment für Sie? Ich stelle ihn mir erhebend vor.
Ja, also ich hätte mir keinen passenderen Preis für mein Buch vorstellen können. Ich verstehe mich ja als Kind der deutsch-französischen Versöhnung auch als Kind Europas. Ja. Und mein Buch, Die Gedächtnislosen, ist auch eine Hommage an Europa. Der Untertitel heißt auch Erinnerung einer Europäerin. Und vor diesem Parlament zu stehen, der eigentlich den europäischen Traum verkörpert oder zumindest versucht zu verkörpern, war natürlich eine eindrucksvolle Ehre für mich. Ich habe eine kurze Rede gehalten, wo ich das Parlament dazu aufrief, die Erinnerungsarbeit in Europa nicht nur als moralische Pflicht zu verstehen, sondern auch als Chance, ein europäisches Bewusstsein zu entwickeln. Und zwar, wenn Europäer ihre Geschichten und Erinnerungen besser miteinander teilen würden, könnte vielleicht ein europäisches Zugehörigkeitsgefühl entstehen, was uns noch heute fehlt. Und wir sollten dabei sowohl unsere negative Erfahrungen teilen, die uns befähigen, vielleicht zusammen ja die Werte, die demokratische Ordnung Europas zu beschützen, als auch die positive Erfahrungen, um die Europäer, insbesondere die Jugend, zu inspirieren und Kraft zu geben.
Hören wir eine erste Musik, Geraldine Schwarz, die Sie sich für unsere Zwischentöne gewünscht haben. Wir beginnen mit Filmmusik aus Fellinis Armacord aus den 1970er Jahren mit dem Soundtrack von Nino Rota. Wir hören ein Stück, La Focaccia heißt es. Was verbinden Sie denn damit?
Ja, also ich bin ein großer Fan von Italien. Am liebsten würde ich in der Zeit der Renaissance in Bologna oder Florenz leben. Und stattdessen flüchte ich ins italienische Kino der Nachkriegszeit, wie eben Filme von Fellini, wie Armacord, dessen Musik wir eben hören werden. Armacord heißt Ich erinnere mich. Und dargestellt wird Fellinis Heimatstadt Rimini zur Jugendzeit des Filmemachers in der Zwischenkriegszeit. Das Thema ist relevant für mich, weil er zeigt, wie trotz der faschistischen Diktatur die Menschen eigentlich fast ganz normal weiterleben. Und Fellini kritisiert das, aber zugleich verbindet er auch diese Zeit mit einer gewissen Nostalgie.
Thank you.
Die Philharmonica della Scala unter der Leitung von Riccardo Chailly hat Filmmusik in den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk gespielt aus Fellinis Amarcord auf Wunsch von Geraldine Schwarz. Die Journalistin und Autorin und Filmemacherin ist heute unser Gast. Erzählen Sie uns jetzt, Frau Schwarz, von Ihren ersten deutsch-französischen Jahren. Ihr Vater ist Deutscher, Ihre Mutter Französin. 1974 sind Sie zur Welt gekommen. Wo und wie sind Sie denn aufgewachsen?
Also ich bin in Frankreich aufgewachsen. Bis zu meinem 10. Lebensjahr ging ich auch in die örtliche französische Grundschule in diesem Dorf, wo ich mich eigentlich niemals so wirklich zugehörig gefühlt habe. Und im Nachhinein glaube ich schon, dass es was damit zu tun hatte, dass ich eben zwischen zwei Kulturen aufwuchs, zwischen zwei Ländern, die sich lange gehasst hatten. Und das hat man auch gespürt, noch in den 80ern, in den 90ern in Frankreich war die Deutschlandfeindlichkeit wirklich noch weit verbreitet. Also so habe ich das als Kind und als Jugendliche zumindest empfunden. Es gab viele negative Vorurteile über Deutschland. Man machte sich über die schreckliche Küche lustig, der fehlende Charme der deutschen Städte. Und man bespöttete natürlich auch den Kleidungsstil der Deutschen, insbesondere diese berühmten Sandalen mit weißen Socken der deutschen Touristen. Aber schlimmer als das war die weit verbreitete Unterstellung, hinter jedem Deutschen verberge sich ein potenzieller Nazi oder zumindest eine Art Roboter, gefühlslos, der dauernd Befehle gehorcht, ja. Da hatte ich weiß noch, also es gab verschiedene Vorfälle, zum Beispiel die Weltmeisterschaft 1982. Joachim, die haben Sie bestimmt auch noch in Erinnerung.
Da waren Sie 8 Jahre alt, das haben Sie noch im Kopf, ja?
Ja, zwischen Frankreich und Deutschland, ja, wissen Sie, in der
Ach Schule Gott, dieses haben wir berühmte, darüber gesprochen. Dieses hässliche Foul. War das nicht von Toni Schumacher mit dem Spieler Battiston, wo der Zähne ausgeschlagen bekam und so?
Ja, natürlich.
Und für wen waren Sie denn damals als Kind? Für die Franzosen natürlich, oder?
Ich war für die Deutschen, weil meine Cousinen, wir hatten uns dieses Spiel mit meinen französischen Cousinen angeschaut und sie waren für die Franzosen, sie waren ja Französin und meine Schwester und ich für die Deutschen. Und da hat der Torhüter ja derart heftig gegen diesen französischen Spieler geprallt, dass dieser 3 Zähne verlor und in die Notaufnahme gebracht wurde. Und anschließend haben sich wirklich die französischen Medien auf diesen Vorfall gestürzt, ja, um ihren deutschen Hass aufleben zu lassen, nach dem Motto,
der hässliche Deutsche
bleibt hässlich, ja. Und in der Schule wird natürlich sowas auch weitergegeben, was man auch zu Hause hört, auch von den Eltern und was man auch im Radio hört. Und ein anderer Vorfall, an den ich mich noch erinnern kann, war in der Grundschule, als mein Lehrer einen Film über den Ersten Weltkrieg zeigte und am Ende ausrief, hurra, diesen dreckigen Bosch haben wir es gezeigt. Bosch ist ein Schimpfwort für Deutsch. Und alle Mitschüler haben im Chor sein Hurra nachgebrüllt und da fühlte ich mich wirklich sehr einsam.
Und wie war denn die deutsche Kindheit? Die haben Sie in Mannheim verbracht, wo die Großeltern, ihren Opa, den haben sie nicht mehr erlebt, von dem wird noch viel die Rede sein später, aber die Oma war noch da und wie war es denn da in Mannheim?
Ja, ich glaube, also wir haben fast oder einen Großteil unserer Schulferien in Mannheim verbracht, auf jeden Fall auch immer Weihnachten. Meine Oma ist gestorben, als ich 6 war. Ich habe wenig Erinnerungen von meiner Oma, aber wir haben immer Familienmitglieder besucht und so habe ich eigentlich schon viel von der deutschen Kultur mitgenommen. Erstaunlicherweise habe ich als ich 8 oder 9 war, aufgehört mit meinem Vater Deutsch zu sprechen. Ich glaube, das hatte schon was damit zu tun, dass ich in Frankreich unter dieser 2 Kulturen ein bisschen gelitten habe. Und mein Vater hat mich auch nie dazu gezwungen, Deutsch zu sprechen. Paradoxerweise war es dann meine französische Mutter, die viel autoritärer war, die mich dann zwang, nach der Schule jeden Abend Deutsch zu lernen. Dafür bin ich ihr bis heute unendlich dankbar.
Lehrerin war ihre Mutter, ne? Für Englisch.
Sie war genau für Englisch, Englisch. Und wenn ich jetzt dran denke, wie viel Zeit sie verbracht hat, um mir Deutsch zu lehren, ja, damit ich diese Sprache einigermaßen beherrsche, obwohl ich zwischen 8 und 14 eben kein Deutsch gesprochen habe. Und mein Vater selber, der hat eigentlich zwar Französisch gesprochen, machte aber immer dieselben Französischfehler und er hatte kein Interesse, diese zu verbessern, las nur deutsche Zeitungen und Bücher und hielt auch seinen deutschen Freunden die Treue.
Vor allem ihr Vater soll es gewesen sein, der so auch ihr geschichtliches Bewusstsein früh geschärft hat.
Ja, also als ich meine Schwester Nathalie erzählt habe, dass ich das Buch Die Gedächtnislose schreibe, sagte sie zu mir, ah, das ist der Einfluss von Papa. Und ich glaube, das war mir in dem Moment gar nicht so richtig bewusst und ich fand das zuerst merkwürdig, denn als ich jung war, war ich viel mehr von der französischen Kultur geprägt. Und außerdem, mein Vater mochte sich zwar allgemein über Geschichte unterhalten, aber nicht besonders über das Dritte Reich und wenig über seine Eltern. Die Übertragung, glaube ich, ist auf anderem Wege erfolgt. Ja, vielleicht, weil mein Vater nie ein Urteil über uns gefällt hat und auch weil er auf Konventionen pfiff, hat er uns die Lust auf Freiheit gegeben, eine Freiheit, die nicht auf Indifferenz und Ignoranz beruht, sondern auf ein unabhängiges Geist und eben auch auf der Erinnerung an eine Diktatur.
Sie haben dann Geschichte studiert, ein Jahr in Mannheim, dann in Paris an der Sorbonne, später in London und da denkt unser eins, oh je, das ist natürlich ein anderes Kaliber von Mannheim nach Paris und London. Aber Sie, Frau Schwarz, schildern in Ihrem Buch ausgerechnet an der Sorbonne ja eine wirklich ernüchternde intellektuelle Erfahrung im Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Was ist da passiert?
Ja, also ich muss noch dazu sagen, dass ich nach der französischen Grundschule auch in einer internationalen Schule geschickt wurde und ich war in der deutschen Abteilung. Das heißt, ich war eigentlich schon an einem deutschen Bildungssystem gewohnt. Und nach dem Abitur ging ich dann nach Mannheim, weil inzwischen hatte ich wieder angefangen, mit meinem Vater Deutsch zu sprechen. Ich glaube, eben diese positive Erfahrung in dieser internationalen Schule hat dazu beigetragen, dass ich dann mich wieder mit Deutschland versöhnt habe. Und diese Versöhnung ging so weit, dass ich dann nach dem Abitur entschied, in Mannheim zu studieren. Und dort habe ich auch eigentlich positive Erfahrungen mit dem Bildungssystem gemacht, ja, also die Offenheit, die Freiheit und auch diese interne Organisation der deutschen Universität, die ein bisschen so wie eine kleine Demokratie funktionierte. Und als ich nach einem Jahr in Mannheim zurück nach Frankreich ging, dann fing ich an der Sorbonne Geschichte zu studieren. Und da kam ich mit der konservativen und steifen Stimmung und mit diesem Bildungssystem eigentlich überhaupt nicht klar. Manche Lehrer waren mehr als rechts. Ich habe wirklich Unglaubliches erlebt. Damals, ich glaube, das war 1995, 94. Und ich habe erlebt, wie ein Professor das Massaker der Indianer durch spanische Eroberer im 16. Jahrhundert als ein notwendiges Übel der Eroberung bezeichnete. Er verkündete sogar, er sei ein Verfechter des Einsatzes von Folter im Algerienkrieg. Es gab einen anderen Professor, der Vorlesungen über Vichy-Frankreich hielt. Und er versuchte, den Vichy-Führer Maréchal Pétain zu rehabilitieren, ja. Obwohl zurzeit schon belegt war, dass Pétain aus freiem Wille mit dem Dritten Reich kooperiert hatte. Das war wirklich die Stimmung in der Uni. Ich muss auch dazu sagen, die Sorbonne ist je nach Fach unter verschiedene Fakultäten unterteilt. Die Fakultät, wo ich war, Paris 4, war für seine konservative Orientierung bekannt. Aber das spiegelte nicht unbedingt die Stimmung in der Gesellschaft wider damals. Auf politischer Ebene fand nämlich zur selben Zeit eine sehr wichtige Wende statt. Bis 1995 hatten alle Präsidenten jede Verantwortung des französischen Staates für das Verbrechen von Vichy zurückgewiesen. Und da kam so ein junger konservativer Präsident, Jacques Chirac, und entschied, mit dieser Politik zu brechen und diese Verantwortung von Vichy anzuerkennen. Er hielt dazu eine sehr mutige Rede, dass die Franzosen diesen verbrecherischen Wahn unterstützt hätten.
Sie sind dann auf eine Pariser Journalistenschule gegangen mit 24. Sie wussten anscheinend ja früh, wohin des Wegs.
Also ich bin eigentlich eher so über mein Geschichtsstudium zum Journalismus gekommen. Und dann nach 10 Jahren habe ich dann wieder Abschied genommen vom Nachrichtenjournalismus, um wieder dann zurück in die Geschichte zu gehen. Ich war 10 Jahre lang bei Agence France-Presse, also Nachrichtenjournalismus.
Das ist eine höchst honorige, prominente journalistische Adresse. Da waren Sie aber gleich, sind Sie toll gestartet.
Wissen Sie, in Frankreich, es gibt ein System, das heißt Grande École, Elitenschule. Und ich war in einer Elitenjournalistenschule. Wir waren nur 40. Und wenn man diese Schule gemacht hat, dann öffnen sich schon viele Türen. Aber das war natürlich wunderbar auch. Ich war auch ziemlich schnell Korrespondentin in Deutschland. Der Hauptgrund war, dass ich natürlich Deutschland kannte und auch die deutsche Sprache. Und das ist natürlich in Frankreich schon ziemlich selten, also zumindest damals, dass man Deutsch sprechen kann als Französin. Und ich hatte auch, also ich habe unfassbar viel gelernt, aber ich hatte auch oft den Eindruck im Nachrichtenjournalismus, insbesondere am Ende meiner Zeit, also mir fehlt die Zeit, den Raum, ja, um die Wichtigkeit dessen, was passiert, wirklich richtig einzuschätzen. Ja, und dieses Schnelle und Sofortige, ja, gab mir das Gefühl, ich verliere den Überblick.
Ja, als Agenturjournalist, das ist wirklich so das härteste und heißeste und schnellste Geschäft. Wie es dann weiterging, Frau Schwarz? Und dann auch zu Ihrem Lebensthema der Erinnerung, das entfalten Sie uns, wenn die Zwischentöne weitergehen nach den Nachrichten. Bis dahin hören wir noch aus der Kunst der Fuge von Johann Sebastian Bach den Kontrapunktus 9, ein Auszug aus der Orgelfassung von Wolfgang Rübsam, haben Sie sich ausgesucht. Bach, ja, das ist die deutsche Linie Ihrer Familie und der Einfluss?
Ja, also Bach verbinde ich immer mit Weihnachten. Und es ist so, dass wir jeden Weihnachten in Deutschland verbracht haben. Und zwar in Mannheim. Und wir feierten Heiligabend auf eine sehr deutsche Art, weit entfernt von den heidnischen Orgien, die in Frankreich an Heiligabend stattfinden. Ja, also das Essen war natürlich französisch, auch bei uns. Aber wir gingen in einer protestantischen Kirche, wo die Musik von Händel und Bach erklang, und gingen dann in die Wohnung zurück, wo wir Weihnachtslieder sangen und Plätzchen aßen, und dann erklang auch das Weihnachtsoratorium von Bach. Und das war schon eine Begegnung mit dem Heiligen, obwohl wir nicht religiös waren. Und daran muss ich immer denken, wenn ich Bach höre.
Mit Joachim Scholl am Mikrofon und zu Gast ist die Journalistin, Autorin und Filmemacherin Geraldine Schwarz. Und dieses Chanson von Barbara hat auch mit ihrer deutsch-französischen Lebensgeschichte zu tun. Göttingen.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. perruquet et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne. Mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France. Hermann, Peter, Helga et Hans à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. Göttingen, bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre poids de Seine. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, à Göttingen, nous.
Willkommen zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir sind im Gespräch mit Geraldine Schwarz, der Journalistin und Autorin aus Berlin. Ja, Göttingen haben wir gerade gehört von Barbara, der französischen Sängerin-Ikone. Es ist nicht die Seine, aber joli tout même, trotzdem schön in Göttingen. Dieses Lied, Frau Schwarz, das gilt heute, habe ich gelesen, als bedeutsames Moment deutsch-französischer Verständigung. Was ist es denn für Sie?
Ja, also in meiner Generation und die Generation meiner Eltern kannte in Frankreich jeder Barbara. Und wir haben immer wieder ihre Lieder gesungen. Göttingen ist eine Friedens- und Freundschaftserklärung an Deutschland. Sie sagt, wir verstehen uns auch über die Sprache hinaus. Und es gibt Menschen, die ich in Göttingen liebe. Barbara hat dort Konzerte gemacht und wurde sehr warm willkommen. Und sie sagt auch, die Kinder sind dieselben, ob deutsch oder französisch. Und das war ziemlich mutig in dem damaligen deutschfeindlichen Frankreich, das heißt in den 60er Jahren. Und genau zu dieser Zeit, in den 60er Jahren, haben sich auch meine Eltern kennengelernt. Als meine Mutter, meine französische Mutter, die Verlobung mit einem Deutschen ihrer Familie ankündigte, reagierte ein Teil der Familienmitglieder ziemlich brutal. Ich habe, was ich auch in meinem Buch erzähle, einen Brief einer Tante meiner Mutter gefunden.
Tante Jeanne.
Der Tante Jeanne, genau. die so sehr vor Hass sprüht gegenüber die Deutschen. Also sie spricht von Schande für die Familie, sogar von dreckigen Rasse und verweist meine Mutter wie eine Pestkranke aus ihrer Familie. Auf der Seite meines Vaters, ich habe den meinem Vater gefragt, wie seine Eltern reagiert hätten. Also mein Opa hat sich gefreut, mit einer hübschen französischen Frau in Mannheim spazieren zu dürfen, seine Schwiegertochter. Und meine Oma aber, die eine eiserne Protestantin war, hat es erst schlucken müssen, ja, dass ihr Sohn nicht nur eine Französin, sondern auch eine katholische Französin heiratet.
Auf die Oma kommen wir vielleicht auch noch, Frau Schwarz, aber jetzt gehen wir mal zweite Generation zurück in ihrer Familiengeschichte zu den Großvätern, die in ihrem ja epochalen, preisgekrönten europäischen Buch Die Gedächtnislosen die prominente Rolle spielen. Sie haben nämlich zweierlei entdeckt. Einmal, dass ihr deutscher Großvater ein Gewinner der sogenannten Arisierung war vor dem Zweiten Weltkrieg in den 30er Jahren. Ihr französischer Opa wiederum war ein Gendarme der Vichy-Regierung in der unbesetzten Zone Frankreichs nach der Niederlage 1940, wo es eben Franzosen waren, die bei der Deportation von Juden auch tatkräftig mitgeholfen haben. Wie, Frau Schwarz, sind Sie denn überhaupt auf diese Geschichten gestoßen?
Also der Anstoß für mein Buch war nicht die Familiengeschichte, sondern war wirklich ein Gefühl der Dringlichkeit angesichts der wachsenden Skepsis gegenüber die Demokratie, gegenüber Europa und des zunehmenden Erfolgs von Rechtspopulismus und Autokratie. Und ich habe mich gefragt, das war im Jahre 2016, sind wir dabei zu vergessen? Ja, also 2016, da wurde auch Trump gewählt und der Brexit fand statt, also wurde gewählt. Und ich habe mich auch gefragt, ja, wie kommt das? Haben wir denn aus der Geschichte nichts gelernt? Und so entstand die Idee, einen Beitrag zu leisten, um zu versuchen, die Menschen darüber zu sensibilisieren, dass wir aus der Geschichte lernen können und sollen, wenn wir unsere weiter in einer demokratischen Ordnung zusammenleben wollen. Und ich glaube, vielleicht ein Weg, um aus der Geschichte zu lernen, ist, sich auch mit seiner eigenen Familiengeschichte zu beschäftigen. Und in meinem Buch versuche ich, die Fäden der großen Geschichte mit jenen der persönlich zu verweben, diese Spuren miteinander zu kreuzen, zu überlagern. Und ich fing an mit der deutschen Geschichte. Ich wusste, dass mein Großvater, mein Opa, Mitglieder der NSDAP war. Und ich wusste auch, dass er sich nicht so im Dienst des Regimes gestellt hatte. Er war nicht mal Soldat. Ich glaube, dafür war er sowieso zu alt. Er ist 1901 geboren. Aber was ich nicht wusste, das entdeckte ich eines Tages im Keller des Familienhauses in Mannheim, in alten Ordner, gab es einen Vertrag, das bezeugte, dass mein Großvater in Mannheim eine kleine Mineralölgesellschaft arisiert hatte, und zwar im Jahr 1938, also ein Jahr, in dem der Druck, also diese Mineralölgesellschaft gehörte einer jüdischen Familie, ja. Und 1938 war der Druck auf die Juden in Deutschland so hoch, ja, durch Verfolgung, Diskriminierung und Arisierung, dass diese Familie Löppmann, ihre Firma verkaufen sollte, und zwar zu einem niedrigen Preis. Also profitierte mein Großvater von diesen antisemitischen Maßnahmen, und das war die erste Entdeckung. Die zweite Entdeckung, auch in diesem Keller in Mannheim, war ein Briefwechsel aus den Nachkriegsjahren, wo einer der ehemaligen jüdischen Eigentümer, Julius Löppmann, dessen Familie in Auschwitz ermordet wurde, Reparationszahlungen fordert. Ja, und mein Großvater wird sich dann weigern, diese Reparationszahlungen zu bezahlen. Er hat, und das hat mich auch gewundert, eine Kopie dieses Austausches behalten mit Julius Löppmann. Und deshalb konnte ich seine Briefe lesen, die Briefe meines Großvaters von damals. Und diese Briefe sind geprägt von einem Mangel an Empathie. Mein Opa verweist ständig auf seinem eigenen Unglück, seinen miserablen gesundheitlichen und finanziellen Zustand. Er vergleicht sogar sein Leiden mit dem von Julius Löppmann, der ja sein ganzes Hab und Gut und seine Familie verloren hat im Holocaust. Und der Ton meines Großvaters ist am Anfang anständig und allmählich wird er immer aggressiver. Am Ende kehrt er sogar die Rollen um und er wird selber zum Opfer des jüdischen Profiteurs.
Das ist ganz bedrückend zu lesen, wie Sie das schildern, Frau Schwarz. Also dieser 5-jährige Briefwechsel, in dem der Großvater wirklich also jegliche Schuld von sich weist und dann wirklich sich zum Opfer eines Juden stilisiert. Das ist so frappierend. Sie setzen das in den Kontext der deutschen Gesellschaft, insofern als Ihr Großvater in guter Gesellschaft in Anführungszeichen war, weil Millionen von Deutschen sich so fühlten. Aber wie war es denn für Sie jetzt auch, Sie waren ja jetzt nicht eine strenge Historikerin, eine neutrale, sondern die Enkelin eines Großvaters, den Sie natürlich auch persönlich auch nie kennengelernt haben, er ist schon 1970 auch gestorben. Aber wie war das denn für Sie, das zu lesen?
Ja, wissen Sie, ich habe meinen Opa nie kennengelernt, er ist vor meiner Geburt gestorben. Und deshalb hatte ich eigentlich einen ziemlich klaren Kopf. Ich habe mich eher gefragt, ja, warum hat mein Vater oder meine Tante nichts darüber erzählt? Ich glaube, für meinen Vater war das jetzt nicht unbedingt ein Tabu. Und ich habe auch nicht so richtig nachgefragt. Ja, also man wundert sich, dass man nicht eigentlich, man hat Zeitzeugen in der Familie, die wirklich Hochspannendes zu erzählen haben und vergisst, Fragen zu stellen.
Aber ja, ich meine, Sie müssen ja, als Sie das lasen, dachten Sie gleich, das muss ich jetzt erzählen, das muss ich jetzt auch in dem Buch, das Sie ja geplant haben, über diese deutsch-französische Schuld jetzt, über diese Frage, das muss ich jetzt erzählen?
Ja, weil Ich habe dann überlegt, ja, eigentlich ist mein Großvater wirklich so ein Mitläufer gewesen. Und in der kollektiven Erinnerung an Krieg und Diktatur neigen wir oft dazu, die Mitläufer zu vergessen. Also weniger in Deutschland als in Frankreich oder in anderen Ländern. Man unterteilt die Haltung einer Gesellschaft in einer Diktatur oder im Krieg in drei Gruppen, Täter, Opfer und Helden. Und dabei wird halt oft diese zentrale Kategorie der Mitläufer vergessen, die eine Mehrheit der Gesellschaft betrifft. Diese Gruppe ist für mich die wichtigste, wenn wir aus der Geschichte lernen wollen, denn wir können uns ja nicht vorstellen, Monster wie Hitler oder Mengele zu sein, aber wir können uns vorstellen, heute die Fehler meiner Großvaters zu wiederholen, ja, aus Opportunismus, aus Feigheit, aus Gleichgültigkeit zu Komplizen, kriminelle Ideen oder Parteien zu werden. Und das ist der Grund, warum ich auch ein Buch über Mitläufer schreiben wollte. Und die ich jetzt am besten kannte, auch wenn nicht direkt, waren eben mein Opa und auch ein bisschen meine Großmutter. Also meine Großmutter war nicht in der NSDAP. Sie war auch keine Opportunistin. Sie war Teil keiner NS-Organisation. Aber ich würde sagen, sie war eher eine überzeugte Nazi als mein Großvater. Sie liebte einfach den Führer und wie viele Deutsche war sie fasziniert von Hitler. Also sie hat auch ein bisschen davon profitiert. Das erzähle ich auch im Buch. Sie schwärmte noch lange nach dem Krieg von einer Kreuzfahrt, die sie 37 dann Kraft durch Freude nach Norwegen an Bord eines nagelneuen Schiffes unternehmen durfte. Und das war ja ein bis dahin unvorstellbarer Luxus für eine Frau aus ihrer sozialen Schicht.
Aber noch einmal zurück zu dem Großvater und zu ihrem Vater auch, Frau Schwarz. Ihr Vater gehört ja zu der Generation, von der man sagt, in den 60er Jahren haben die Jungen Deutschen angefangen, ihre Eltern zu fragen, ne? Was hast du im Krieg gemacht? Und das ist ja genau die Generation ihres Vaters. Wie war denn sein Verhältnis zu dem Vater, also zu dem Vater im Krieg? Und gerade wenn Sie sagen, dass Ihr Vater Volker heißt er, und da sagen Sie auch, ja, er hat diesen Namen bekommen, ja, diesen völkischen Namen, dass er so ein geschichtliches Bewusstsein hat, hat er denn nicht den Vater gefragt? Oder was hat er Ihnen erzählt?
Ja, also mein Vater ist 43 geboren und er hat schon Ende der 50er...
Klassische 68er Generation, ne?
Genau, klassische 68er, obwohl ein bisschen alt für 68, der hat eigentlich schon früher angefangen, Ende der 50er, seinen Vater mit der NS-Vergangenheit zu konfrontieren. Aber es gab immer wieder Streit, ja. Insbesondere, wenn mein Vater von Zeit zu Zeit den Namen Löppmann fallen ließ, weil diese Auseinandersetzung mit Julius Löppmann hat ja 4-5 Jahre gedauert. Und deshalb haben das auch die Kinder mitbekommen, natürlich. Also es gab auch ein bisschen Stress finanziell. Mein Großvater hat auch bezahlen müssen am Ende. Mein Vater sagte mir immer, er wollte einfach erstmal von seinen Eltern erfahren, wie es sich abgespielt hatte, ja, im Dritten Reich. Also was sie gewusst und was sie nicht gewusst hatten, was sie bedauerten, getan, nicht getan hatten. Und aber er konnte von ihnen eigentlich nichts erfahren. Und so begann er Bücher zu lesen, die damals ein bisschen tabu waren, wie der SS-Staat von Eugen Kogen oder Medizin ohne Menschlichkeit von Alexander Mitscherlich. Ich glaube auch, dass die Liebe meines Vaters zu Frankreich, er fing schon an Ende der 50er, Anfang der 60er zu reisen und liebte Frankreich, und dann hat er auch meine Mutter kennengelernt. Ich glaube, das war auch eine Art, sich vor seiner Familie und vor dem deutschen Nationalismus zu schützen, ja, und auch seine Art, sich an den Aufbau einer Europäischen Union zu beteiligen. Ja, und er war Teil dieser Generation, die eben in den 60er Jahren wirklich die Aufklärung über die NS-Vergangenheit forderten. Sie stellten einen Staat in Frage, der seit der Gründung der Bundesrepublik eigentlich die schlimmsten Täter geschützt hatten. Ja, Es herrschte ja eine skandalöse Straflosigkeit in den 50er Jahren. Insofern, wie Sie auch sagten, war mein Großvater nicht alleine, sondern sein Verhalten war symptomatisch für die deutsche Gesellschaft der 50er Jahre. Und diese junge Generation konfrontierte eben auch ihre Eltern und stellten die Frage, was habt ihr eigentlich im Dritten Reich gemacht? Aber was mein Vater mir auch oft gesagt hat, ist, dass er zu seinen Eltern sagte, was mich am meisten stört, ist nicht, dass ihr damals den Arm gestreckt habt, denn wer weiß, vielleicht hätte ich das auch getan, aus Begeisterung oder aus Feigheit. Aber mich stört, dass ihr trotz aller Erkenntnis über dieses Regime und seine ungeheuren Verbrechen es immer noch nicht richtig verurteilt. Mhm. Und meine Großeltern haben das auch eigentlich, ich glaube, bis zu ihrem Tode nie so richtig verurteilt.
Sie erzählen die Familienanekdote, dass die Oma beim Fernsehen immer gesagt hat, wenn sie in den Nachrichten was kam, das wäre beim Führer niemals passiert. Ja. Ungleich weniger Quellenmaterial, also keine Briefe und kein Keller mit Akten, gab es nun bei ihrem französischen Großvater. Aber auch seine Geschichte rührt an eine offene französische Wunde jetzt. Und davon erzählen Sie uns, Frau Schwarz, nach Ihrer nächsten Wunschmusik hier in den Zwischentönen. Wieder Film aus Louis Malles legendärem Fahrstuhl zum Schafott. Haben Sie ein Chanson rausgesucht, eine Melodie, Florence sur les Champs-Élysées, Jeanne Moreau spaziert durchs nächtliche Paris zu dieser Musik. Warum haben Sie das ausgesucht?
Ja, es erinnert mich an meine Kindheit. Wir wohnten in einem kleinen Dorf in der Pariser Umgebung, das ziemlich verschlafen war. Es gab kein Theater, kein Kino, keine Cafés oder keine Eisdiele. Und einer unserer großen Freude mit meiner Schwester Nathalie war das Fernsehprogramm Ciné Club, das jeden Freitagabend um 22 Uhr einen Klassiker zeigte, eingeführt durch einen legendären Moderator. Und da habe ich auch zum ersten Mal Fahrstuhl zum Schafott gesehen. Und so entstand meine Leidenschaft für Kino, die übrigens viele Franzosen teilen.
Florence sur les Champs-Élysées, die Musik von Miles Davis im Film Fahrstuhl zum Schafott. Für unseren Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk haben wir diese Melodie aufgelegt. Für Geraldine Schwarz, die Autorin und Filmemacherin. Wechseln wir jetzt die Perspektive, Frau Schwarz. Was konnten Sie über Ihren französischen Großvater Lucien herausfinden?
Weniger als über Opa Schwarz. Meine Mutter tatsächlich hat ihren Vater nie so richtig konfrontiert. In den 60er Jahren, als sie meinen Vater traf, wusste sie so gut wie nichts von der Vichy-Vergangenheit. Also der Kontrast zu meinem Vater war ziemlich groß damals. Was sie wusste, ist, dass nach der Niederlage der Franzosen im Juni 1940 das Land in zwei geteilt wurde, im Norden eine von den Deutschen besetzten Zone und im Süden eine sogenannte freie Zone, die unter der autoritären Regierung von Maréchal Pétain unterlag. Und für meine Mutter, wie für viele Franzosen in den 60er Jahren, herrschte ein Mythos, und zwar, dass Frankreich von den Deutschen besetzt wurde und dann Widerstand übte, das mit Hilfe der Amerikaner zur Befreiung führte. So. Meine Mutter kam aus bescheidenen Verhältnissen. Sie war eine hervorragende Schülerin, durfte nach dem Abitur an der Sorbonne studieren. Und was interessant ist, sie wohnte wirklich in der Nähe des Konzentrationslager Drancy, also Übergangslager, wo die große Mehrheit der 76.000 Juden aus Frankreich inhaftiert wurden und anschließend hauptsächlich nach Auschwitz deportiert wurden. Ja, und das bis zum Sommer 1943 unter der Leitung der Pariser Präfektur. Und jeden Tag querte meine Mutter mit dem Bus diese Gemeinde Drancy, ohne nichts über diesen Übergangslager zu wissen. Das hat mich immer ziemlich erstaunt, weil ihr Vater, und das wusste sie, war ja Gendarm im Dienste von Vichy gewesen. Und ich war neugierig, sie konnte wenig erzählen über diese Zeit und ich begann dann selber zu recherchieren. Und so fuhr ich in den kleinen Dorf, wo mein Großvater während des Krieges im Einsatz war. Das heißt Mont-Saint-Vincent, das ist ein reizendes Dorf auf einem Hügel in der Bourgogne. Und das Gebäude der Gendarmerie, also der Polizei, steht noch immer da. Und ich fragte mich ja, womit sich denn Gendarmen an diesem abgelegenen Ort beschäftigt wohl haben und auch mein Großvater. Und die Antwort findet sich weiter unten am Abhang des Dorfes. Dort entlang verlief nämlich die Demarkationslinie zwischen der besetzten Zone im Norden und der freien Zone im Süden. Und das Dorf Mont-Saint-Vincent befand sich in der freien Zone. Und dort entlang kamen die Illegalen auf der Flucht. Wer waren die Illegalen? Das waren Widerstandskämpfer und auch Juden. In der nahegelegenen Stadt auf der besetzten Seite wurden auch, das habe ich dann auch recherchiert, 3 Razzien durchgeführt. Und die Zeugen sind eindeutig, es sind französische Polizisten und Gendarmen gewesen, die die Festnahmen durchgeführt haben und manchmal auf brutaler Weise. Die Mehrheit wurde deportiert, aber ein Teil versuchte zu flüchten Richtung Freizone, eben wo mein Großvater im Einsatz war. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was... Wie hatte mein Großvater reagiert? Hatte er einige von ihnen an der Grenze festgenommen? Hatte er sie zurück auf die andere Seite geschickt und den Deutschen ausgeliefert? Ich werde es niemals wissen. Meine Mutter erinnert sich nur, dass ihr Vater nach dem Krieg einmal gesagt hat, er habe, wann immer es ihm möglich gewesen sei, die Augen zugedrückt. Und bei dem wenigen, was ich von ihm in Erinnerung habe, der ist gestorben, als ich 10 war, neige ich dazu, es glauben zu wollen. Mein französischer Großvater, ich glaube, war kein Opportunist. Er war in einem entlegenen, armen Bauernhof im Jura geboren und er hatte eine sehr harte Kindheit. Er ging 2 Stunden zu Fuß täglich, um die Schule zu erreichen, und sobald er wieder zu Hause war, sollte er Holz hacken oder Kühe melken und schaffte es jedoch, den Abschuss vorzubereiten, um Gendarm zu werden. Und das war das Beste, was ein Bursche seiner Herkunft sich erhoffen durfte. Dann hat er meine Großmutter getroffen und meine Mutter wurde 43 geboren. Das heißt, bei meinem französischen Großvater bin ich etwas weniger streng. Er war natürlich kein Held, ja, also als Held hätte er auch in den Widerstand gehen können. Mhm. Er war nämlich eigentlich ein Kommunist. Aber er hat auch nicht aus Opportunismus gehandelt. Er war arm, er war verheiratet mit einer schwangeren Frau und konnte sich auch nicht so richtig leisten, seine Stelle zu gefährden. Mhm. Trotzdem war er ein Mitläufer wie die große Mehrheit der Franzosen.
Weit über Ihre Familiengeschichte hinaus, Frau Schwarz, ist Ihr Buch ein wirklich historisches Werk geworden, weil Sie eben sehr ausführlich den ganzen Kontext dieser ja, sozusagen doppelten Verneinung entwerfen. Also dieses Abladen von Schuld, sich ihr widerstellen, sie nicht einmal zu thematisieren. Und man darf wirklich nicht vergessen, auch in Deutschland hat es Jahrzehnte gebraucht. Und es hat auch nicht von es kam auch nicht von Regierungsseite, ja, dass hier der Verbrechen gedacht wurde, dass man sich ihn gestellt hat. So einzelne tapfere Männer wie Fritz Bauer mussten kommen, der Generalstaatsanwalt, ohne dessen Engagement es, glaube ich, keinen Auschwitz-Prozess gegeben hätte und ohne den ein Adolf Eichmann nie belangt worden wäre. Und erst, darüber schreiben sie auch, die TV-Serie Holocaust, ja, Ende der 1970er Jahre, hat die deutschen Bevölkerung zu Millionen wirklich wachgerüttelt. Welche Tabus waren es denn aber auf der französischen Seite, die Aufarbeitung so schwer gemacht haben und eigentlich immer verhindert haben? Also nochmal zurück zu ihrer Sorbonne-Erfahrung. Ja, in den 90er Jahren ist noch ein Professor, der die Vichy-Regierung legitimiert. Ja, eigentlich undenkbar. Was waren denn hier so die entscheidenden Punkte? Also sozusagen, ja, das Gefühl, auf jeden Fall auf der richtigen Seite gestanden zu haben, und die Deutschen waren es eben, die alles verursacht haben. Was sind hier so die wunden Punkte?
Die verschiedenen Etappen. Oh. Ja, also das Mythos, dass die Mehrheit der Franzosen im Krieg Widerstand geleistet hätten, also das Mythos, an das meine Mutter und viele Franzosen noch in den 60er Jahren glaubte, war auch auf General de Gaulle zurückzuführen. Also der General de Gaulle war ja der Leiter der französischen Résistance. Und nach dem Krieg erklärte er, dass eigentlich die Republik nie aufgehört hätte zu existieren, und zwar durch den Widerstand, ja, und dass das Vichy-Regime eigentlich nie wirklich Frankreich vertreten hätte und von einer kleinen Gruppe von Kriminellen der Bevölkerung aufgezwungen wurde, also worden war. Und das war eigentlich, man hat geleugnet, dass Vichy und Pétain tatsächlich vor einer breiten Mehrheit unterstützt worden waren. Und nach dem Krieg, also ich meine, eigentlich wusste es auch die Bevölkerung, dass viele Pétain und Vichy unterstützt hatten. Weil nach dem Krieg gab es fast sowas wie einen Bürgerkrieg in Frankreich. Und zwar durch wilde Säuberungen. Also 9000 Menschen wurden in Frankreich von selbsternannten Volksgerichten verurteilt und anschließend erschossen. 20.000 Frauen wurden auf offener Straße geschoren, ja, Frauen, von denen man vermutete, sie hätten mit Deutschen geschlafen, ja. Und erst danach fand die juristische Aufarbeitung statt, also viele Beamten wurden entlassen, es gab Prozesse gegen Hauptakteure, gegen auch Ideologen des Regimes, wie der intellektuelle Brasiliak, der auch hingerichtet wurde. Und kurz danach, aber ziemlich schnell, Anfang der 50er Jahre, kam dann die Entsäuberung. Hopp, Beamte wurden massenweise wieder integriert, Amnestiegesetze wurden verabschiedet. Und Mitte der 50er Jahre geriet Vichy in Vergessenheit. Ja, warum? Weil man war auch in dieser Zeit mit dem Verlust des Kolonialreiches beschäftigt und insbesondere mit dem Krieg in Algerien. Erst 1958, nach der Rückkehr von General de Gaulle an der Macht, wurde der Widerstandsmythos wieder belebt. Auch übrigens über das Kino. Und erst 1973 ereignete sich dann plötzlich ein Erdbeben, so ein bisschen sowas wie die 68er in Deutschland. Als in Frankreich das Buch La France de Vichy, Vichys Frankreich, des amerikanischen Historikers Robert Paxton erschien. Und dieser amerikanische Historiker zerlegte die Legende, also das Widerstandsmythos. Er deckte auf, dass zur aktiven Widerstand niemals mehr als 2% der erwachsenen französischen Bevölkerung gehört hatte. Und dass vielleicht so 10% mehr oder weniger bereit waren, Risiken einzugehen, um sie zu unterstützen. Aber was auch Paxton auch zeigte, ist, dass die Kollaboration mit Deutschland von Vichy selbst ausgegangen war und nicht von Deutschland, weil Pétain an den Sieg Deutschlands glaubte, ja, und so sich in einem zukünftigen Hitler-Europa einen Platz in der Sonne sichern wollte. Das war eine totale Fehlkalkulation. Die Franzosen ermöglichten somit den Deutschen ihre Ziele zu erreichen, ihre kriminellen Ziele, ja, die blutige Unterdrückung der Widerstandskämpfer und die Deportation von 76.000 Juden aus Frankreich. Da hat der französische Staat mitgemacht. Und das ist der große Charme der Franzosen, ja, diese Kollaboration mit dem Verbrechen. Und ich würde sagen, heute schämt man sich, ja, also es ist ja ganz klar, es gibt auch ein Denkmal in Paris für die jüdischen Opfer von Vichy, Frankreich. Und historisch ist auch diese Zeit aufgearbeitet, auch dank der Anerkennung durch Präsident Chirac, dass Vichy wirklich Frankreich war, ja, und dass Vichy eben das Verbrechen unterstützt hat und wirklich aktiv geholfen hat.
Auch in Frankreich, schreiben Sie, Frau Schwarz, hätte ein Film mehr bewegt als alle offizielle Politik, Claude Lanzmanns zehnstündige Dokumentation Shoah. War das auch so ein Holocaust-TV-Serien, war das ähnlich zu vergleichen?
Ja, es war also die 80er Jahre, wie Sie schon erwähnt haben, da war ein, plötzlich hat man weltweit die Grauen des Holocaust wahrgenommen. Ja, und es fing an mit dieser amerikanischen Serie, 79, 80 auch in Europa ausgestrahlt. In Deutschland war es ein Riesenschock. In Frankreich hat man die Serie etwas weniger wahrgenommen. Dafür eben diesen Film von Lanzmann über den Holocaust. Da fing man auch an, plötzlich in Frankreich zu begreifen, dass in der großen Hast der Nachkriegszeit viele der Hauptverantwortlichen für die Verbrechen an den Juden vollkommen unbestraft davongekommen waren. Und so kam es zu ersten Prozessen gegen Maurice Papon zum Beispiel, der Vertreter der Vichy-Regierung im Raum von Bordeaux, der auch verantwortlich war für die Deportation von vielen Juden, und auch gegen Klaus Barbie, der Gestapo-Führer von Lyon, der auch verantwortlich ist für die Deportation von 44 Kindern aus Isieux, 44 Kinder hauptsächlich auch aus Deutschland, die in Isieux eine Zuflucht gefunden hatten. Ihre Eltern waren schon lange deportiert worden. Und im April 44 hat Klaus Barbie seine Männer dorthin geschickt und drei Tage später waren die Kinder in Auschwitz vergast. Also es gab wirklich plötzlich ein Bewusstsein in den 80er Jahren, auch dank natürlich dieses Filmes. Aber trotzdem, wir sprechen jetzt von den 80ern, erst 95, ja, kam diese offizielle Anerkennung der Mitschuld von Frankreich an den Verbrechen.
Unterbrechen wir noch einmal. Für Musik, Frau Schwarz, die Sie sich ausgesucht haben. Jetzt eine ganz andere Sphäre. Brasilien, Joao Gilberto, die Legende mit dem Lied Chega de Saudade. Was mögen Sie denn daran so sehr?
Ja, als ich 17 wurde und mit meinem Abitur abgeschlossen hatte, zogen meine Eltern nach Brasilien, wo sie 13 Jahre blieben. Und in diesen 13 Jahren war ich sehr, sehr oft in Brasilien. Und ich verbinde das Land mit sehr vielen Emotionen, auch viele Sinnlichkeiten. Die Luft dort ist so zart wie die Musik von Jean Gilberto.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois
die Zwischentöne im Deutschlandfunk mit Geraldine Schwarz, der Autorin und Filmemacherin, die sich dieses Lied von Joao Gilberto gewünscht hat. Erinnerungsarbeit wurde zu meiner Obsession, schreiben Sie an einer Stelle in Ihrem Buch, Frau Schwarz. Wie hat man eigentlich in Frankreich Ihr Werk aufgenommen? Ich habe gelesen, dass es sogar Schullektüre inzwischen sei.
Ja, teilweise. Also am Anfang gab es ein bisschen ein Missverständnis, weil in der kollektiven Wahrnehmung in Frankreich schämt man sich wirklich für die Kollaboration der Vichy-Führungselite und man hat wirklich den Eindruck, dass diese Zeit vollkommen aufgearbeitet wäre. Es gibt auch viele Bücher, Romane, Dokumentarfilme über das Thema. Doch man ist der Frage, welche Mitverantwortung die Bevölkerung trägt, ausgewichen, ja. Und das war für viele Leser neu, ja, dass jetzt gegenüber Deutschland, wo die Figur des Mitläufers wirklich so eine zentrale Rolle gespielt hat in der Erinnerungsarbeit, hat man sich eigentlich mit der Bevölkerung nicht so sehr beschäftigt in Frankreich. Man sieht die Bevölkerung allgemein als Opfer. Interessant sind auch die unterschiedlichen Begriffe. In Frankreich spricht man von Erinnerungspflicht. Ja, also es ist von oben aufgezwungen worden. Und Einfluss politischer Autorität in Bezug auf das Verhalten von Individuen ist aber oft begrenzt. Und um dauerhafte und weit verbreitete Werte über die Erinnerungsarbeit etablieren zu können, muss man sich auf zahlreiche und starke Akteure auch verlassen können. Und genau das ist in Deutschland passiert. Die Erinnerungsarbeit war in Deutschland ein kollektiver Prozess, der ist zwar sehr spät gekommen und nach einer skandalösen Straflosigkeit von der Gesellschaft, aber es wurde schon von unten initiiert und insbesondere eben von dieser Nachkriegsgeneration. Und in Deutschland wiederum gibt es viele Begriffe, die auch zeigen, wie sehr man sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Also für mich war das in Frankreich wirklich fast eine Aufgabe zu zeigen, dass man wirklich aus der Geschichte besser lernen kann, wenn man sich mit der Rolle dieses Mitläufers auseinandersetzt, ja, wenn man die psychologischen und sozialpsychologischen Mechanismen untersucht, die Einzelne, wie mein Großvater oder eine Gesellschaft insgesamt, zum Verbrechen bewegen. Natürlich kann man in Frankreich nicht verlangen, dass sich die Menschen mit dem Täter identifizieren. Ja, also das Trauma ist nicht dasselbe, die Verbrechen sind nicht dieselben. Aber eine kollektive Geschichtsaufarbeitung hätte Frankreich die Chance gegeben, mit der Erinnerungsarbeit die Demokratie in seinen Institutionen und in seiner Gesellschaft stärker zu verankern. Dieser Unterschied zwischen den Ländern, dieser Unterschied der Erinnerungsarbeit widerspiegelt sich nämlich heute noch in dem Verhältnis zur Autorität und zur Hierarchie. Und dieser Unterschied habe ich immer empfunden, ja, seit meiner Jugend.
Geraldine Schwarz, merci bien Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Joachim Scholl.
Mit französischer Musik verabschieden wir uns von der Band Noir Désir, Le Vent nous portera. Dieser Wind, der trägt Sie, Frau Schwarz, in Ihre Jugend. Sagen Sie uns noch ein ganz kurzes Wort zu dieser Musik.
Ja, das war die erste Band, die ich als Jugendliche im Rahmen eines wilden Konzerts in Paris erlebte. Und für mich verbinde ich diese Musik mit den Hoffnungen und stürmischen Gefühle der Jugend.
Ich bin Joachim Scholl, sage danke fürs Zuhören. Jetzt einen schönen Tag noch allerseits. Eine gute, produktive, gesunde Woche. Bis bald. Adieu.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.